Bevor diese Folge startet, in der Podimo-App findest du jetzt schon 4 Staffeln von Steig nicht ein. Um direkt alle Folgen zu hören, kannst du Podimo einfach 30 Tage kostenlos testen. Den Link dazu findest du in den Shownotes.
Triggerwarnung. Dieser Podcast enthält Schilderungen von Gewalt und Suizid. Wir befinden uns in Palm Springs, einer palmgesäumten Wüstenstadt im US-Bundesstaat Kalifornien. Der Kalender schreibt den 27. September 1992. Ein Spätsommerabend, über den die Dunkelheit bereits hereingebrochen ist. Während andere den Tag langsam ausklingen lassen, fängt Jennifer Espensons Tag gefühlt gerade erst an. Die 19-Jährige ist auf dem Weg zur Arbeit. Sie betreut Kinder mit körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen in einer Pflegeeinrichtung. Ihre Nachtschicht wird heute von 22 Uhr abends bis 6 Uhr morgens dauern. Für Jennifer ist ihr Job Beruf und Berufung gleichermaßen. Die großgewachsene, schlanke 19-Jährige ist eine Erscheinung. Ihr langes Haar ist in diesen Tagen wasserstoffblond gefärbt. Ihre großen, meerblauen Augen setzt sie gern mit dunklem Kajal und Lidschatten in Szene. Jennifer will noch Süßigkeiten im Supermarkt kaufen. Beim Bezahlen hat sie es eilig. Sie ist schon mehrfach zu spät zur Arbeit gekommen und will keine erneute Rüge riskieren. Aber als sie den Shop verlässt, der sich direkt bei der Bushaltestelle befindet, ist es bereits zu spät. Der Bus fährt ihr vor der Nase davon. Die Aussicht darauf, es noch pünktlich zur Arbeit zu schaffen, verabschiedet sich. Schichtbeginn ist in 10 Minuten. Jennifer ist frustriert. Sie weiß nicht, was sie machen soll. Dann stoppt ein Wagen vor der Bushaltestelle. Eine freundliche Stimme holt Jennifer aus ihren Gedanken. Hey, soll ich dich mitnehmen? Die Stimme, die aus dem geöffneten Fenster des hellblauen Toyota ertönt, gehört zu einem jungen Mann. Obwohl er sitzt, kann Jennifer erkennen, dass er nicht besonders groß ist. Er wirkt schmächtig, trägt eine Brille mit feinem Gestell auf der Nasenspitze. Wie aus einem Reflex heraus lehnt Jennifer erstmal ab. Der Fahrer ruft ihr noch ein »Okay, pass auf dich auf« zu und setzt zur Weiterfahrt an. 5 kleine Worte, die ihre Wirkung nicht verfehlen. Unaufdringlich, freundlich, irgendwie vertrauenserweckend. Deshalb rudert Jennifer zurück und winkt den edlen Samariter zurück. Sie will das Angebot jetzt doch annehmen und nimmt auf dem Beifahrersitz Platz. Während der Fahrt kommen die beiden ins Plaudern. Der Fahrer gibt sich interessiert. Jennifer erzählt vom Heim und von der Mädchengruppe, die sie nachts allein betreut. Der Typ neben ihr ist nett, aber eben nicht ihr Typ Mann. Jennifer ist in Gedanken schon bei der Arbeit, als der Mann eine Einladung zum Frühstück ausspricht. Er könne sie morgen früh nach ihrer Nachtschicht abholen. Als er Jennifer beim Aussteigen nach der Telefonnummer ihrer Arbeitsstelle fragt, zieht sie sich geschickt aus der Affäre. Jennifer vertauscht die letzten beiden Ziffern. Sie gibt ihm bewusst eine falsche Nummer. Sie will den edlen Samariter nicht vor den Kopf stoßen, aber sie will ihn auch nicht wiedersehen. Die nächsten Stunden verlaufen ruhig, keine nächtlichen Zwischenfälle. Als Jennifer ihre Schicht um 6 Uhr beendet und in Richtung Bushaltestelle läuft, ist sie müde, aber beseelt. Die Straßen sind noch wie leergefegt. Allein ist Jennifer an diesem Morgen allerdings nicht. Ein Fahrzeug nähert sich der 19-Jährigen von hinten. Jennifer kann es nicht sehen, aber sie kann das Knirschen der Reifen hören. Dann ist der Wagen auf gleicher Höhe. Der Mann, der am Steuer des hellblauen Toyota Corolla sitzt, fährt jetzt langsam im Schritttempo neben ihr her. Es ist derselbe Mann von letzter Nacht. Du steigst in den Bus, ins Taxi, nimmst eine Mitfahrgelegenheit an. Eine scheinbar harmlose Entscheidung. Aber plötzlich ist dein Leben ein anderes. Oder es ist schlagartig vorbei. Mein Name ist Alex und das ist Steig nicht ein. Ich werde dir in jeder Episode einen Fall vorstellen, bei dem ein Mensch beim Falschen eingestiegen oder der Falsche zugestiegen ist. Der Fall und das Tatgeschehen werden unter Rückgriff auf journalistische Quellen und Aussagen von Betroffenen, Tätern und dem familiären und sozialen Umfeld der Beteiligten rekonstruiert. Wir nehmen dich mit auf eine Fahrt. die in einer Tragödie endet. Der Mann wiederholt aus dem geöffneten Wagenfenster heraus seine Einladung zum Frühstück. Ein breites Lächeln liegt auf seinem Gesicht. Seine Hartnäckigkeit irritiert Jennifer. Es wäre ihr eigentlich lieber gewesen, wenn es kein Wiedersehen gegeben hätte. Deswegen lehnt Jennifer das Angebot ab. Sie will einfach nach Hause. Aber der Mann gibt nicht auf. Als er vorschlägt, sie dann wenigstens nach Hause zu fahren, kann Jennifer einfach nicht Nein sagen und steigt auf der Beifahrerseite ein. Anfangs scheint noch alles in Ordnung, aber der schöne Schein trügt. Denn der Mann will jetzt wissen, was es eigentlich mit der falschen Telefonnummer auf sich hatte. Jennifer stammelt etwas von Missverständnis. Die Situation ist ihr unangenehm. Sie fühlt sich ertappt. Sie glaubt, einen leisen Anflug von Wut in seiner Stimme wahrzunehmen. Jennifer versucht, sich nichts anmerken zu lassen. Sie hofft, dass er es einfach gut sein lässt und nicht weiter nachhakt. Aber die Stimmung im Wagen kippt. Die Wut legt sich binnen Sekunden über das Gesicht des Fahrers und in seine Stimme. Es platzt jetzt aus ihm heraus. Du hast mir einfach die falsche Nummer gegeben. Ich habe die Nummer angerufen und irgendeine alte Schlampe ist rangegangen. Jennifer ist starr vor Schreck. Sie kann nicht antworten. Ihre Stimme versagt. Während ihr schlanker Körper in Schockstarre verfällt, eskaliert der Mann neben ihr immer weiter. Die 19-Jährige bekommt nur noch bruchstückhaft mit, was als nächstes passiert. Der Wagen stoppt. Dann wird ihr Kopf gepackt und gegen das Armaturenbrett geschlagen. Jennifer sackt benommen in ihrem Sitz zurück. Aus dem Augenwinkel heraus sieht sie ein Messer und eine Pistole. Unwirklich schießt es ihr durch den Kopf. Das kann gerade alles nicht wirklich passieren. Jennifers Hände werden jetzt mit einer Schnur hinter ihrem Rücken gefesselt. Der Mann hat offenbar an alles gedacht. Er verriegelt die Türen. Dann greift er erneut in Jennifers Richtung. Er setzt der völlig verängstigten Jennifer ein mitgebrachtes Basecap und eine Sonnenbrille auf. Dann klappt er den Beifahrersitz nach hinten. Jennifer liegt jetzt quasi neben ihm. Auf den Straßen herrscht kaum Verkehr. Die wenigen Menschen, die um diese Uhrzeit schon unterwegs sind, können nicht sehen, was sich in dem hellblauen Toyota abspielt. Sie können nicht sehen, dass Jennifer in einem fahrenden Gefängnis kauert. Die Straßenschilder und Ampeln verlieren sich mehr und mehr. Irgendwann sind da keine mehr. Jennifer folgt mit ihrem Blick den Telefonmasten, die draußen an den Wagenfenstern vorbeiziehen. Mit jedem Mast verliert sie ein Stückchen mehr Hoffnung. Denn die Straße führt immer tiefer in die Wüste. Da draußen gibt es nichts, außer der kargen kalifornischen Steppe, dem Angreifer und Jennifer selbst. Dann stoppt der Wagen plötzlich. Der Mann wendet sich jetzt Jennifer zu. Sie wird abgeschnallt, ihre Rückenlehne wird wieder senkrecht gestellt. Der Angreifer greift nun nach seinem Messer. Er geht damit unter Jennifers Sweatshirt und durchtrennt ihren BH vorderseitig. Mit einer schnellen Handbewegung zieht er den BH unter dem Oberteil hervor. Dasselbe macht er mit ihren Shorts und ihrem Slip. Die Bewegungsabläufe des Mannes wirken routiniert. Er weiß offenbar, was er tut. Und er weiß, wie er es machen muss. Jennifer spürt instinktiv, dass der Mann das nicht zum ersten Mal macht. Ihre Hände sind immer noch hinter ihrem Rücken gefesselt. Und so lässt sie das, was als nächstes passiert, über sich ergehen. Sie spürt das Gewicht des Mannes jetzt auf sich. Er hat sich die Hose runtergezogen und zwängt sich auf sie. Er spreizt ihre Beine und versucht, Sex mit ihr zu haben. Aber es klappt nicht. Jennifer blickt ihm jetzt direkt ins Gesicht. In seinen Augen liegt kein Ausdruck mehr. Seine Pupillen sind stark geweitet. Zwei tiefschwarze Löcher. Jennifer starrt geradewegs in einen menschlichen Abgrund. Sie versucht, auf den Angreifer einzureden. Aber der Mann lässt nicht mit sich reden. Halt den Mund, halt den Mund, fährt er sie immer wieder harsch an. Dann schnappt er sich Jennifers Unterwäsche, knüllt sie zusammen und stopft sie in ihren Mund. So tief, dass Jennifer einen Brechreiz spürt. In der Stimme des Angreifers liegt nichts Menschliches mehr. Sag, dass du mich liebst. Sag, dass du mich liebst, faucht er sie an. Worte, die die 19-Jährige noch nie zu einem anderen Menschen gesagt hat. Aber als der Angreifer den Knebel aus ihrem Mund entfernt, tut sie es zum ersten Mal, aus purer Angst und Verzweiflung. Jennifer spürt jetzt die Hände, die sich fest um ihren Hals legen. Ihr Gesicht glüht, die Konturen des Wageninneren verschwimmen. Dann wird alles schwarz. Jennifer verliert das Bewusstsein. Für einen Moment ist dann nur das große Nichts. Plötzlich wieder der brennende Schmerz. Jennifer wird aus der Bewusstlosigkeit zurück ins Hier und Jetzt geholt. Mit roher Gewalt. Ihr Kopf wird erneut gepackt und gegen das Wageninnere geschlagen. Die 19-Jährige weiß nicht, wie ihr geschieht. Die Zähne des Angreifers rammen sich jetzt in ihren Nacken. Ein warmer Strom bahnt sich seinen Weg über Jennifers Hals. Es dauert einen Moment, bis sie begreift, dass es Blut ist. Ihr Blut. Jennifer wird jetzt aus dem Wagen gezerrt. Der Angreifer wirft sie neben dem Fahrzeug zu Boden. Der Mann, der immer noch seine Pistole bei sich trägt, wendet sich kurz von ihr ab. Jennifer folgt ihm mit ihrem Blick. Sie sieht, wie er auf den Kofferraum zugeht und ihn öffnet. Dann holt er eine große, braune Tragetüte heraus. Darin befinden sich Messer in unterschiedlichsten Größen und Ausführungen. Es gelingt Jennifer, sich trotz gefesselter Hände aufzurappeln. Sie versucht zu flüchten, aber der Versuch misslingt. Jennifer spürt einen heftigen Schmerz am Hinterkopf. Sie verliert erneut das Bewusstsein. Als sie wieder zu sich kommt, spürt sie den staubtrockenen Boden und die Kakteengewächse, die an ihrer Haut scheuern. Jennifer braucht einen Moment, um zu begreifen, sie wird gerade über den Boden zurück zum Auto geschleift. Der Mann fordert jetzt Oralsex, aber Jennifer weigert sich. Sie will nur noch eins, sterben. Und zwar so schnell wie möglich. Jennifer will ihr Leiden verkürzen und den Mann bewusst provozieren. Er soll die Fassung verlieren und es einfach schnell machen. Jennifer richtet sich auf und schreit den Mann jetzt an. Vollidiot, du Perverser, du kannst mich mal. Na los, bring mich um. Ihr Plan scheint aufzugehen, denn der Angreifer presst ihr den Lauf seiner Pistole in den Mund. Der metallische Geschmack legt sich über Jennifers Zunge. Sekunden fühlen sich jetzt wie Stunden an. Irgendwann zieht er die Pistole dann wieder aus ihrem Mund, ohne abzudrücken. Jennifer schlägt und tritt jetzt um sich. Es kommt zum Gerangel. Jennifer taumelt in Richtung des geöffneten Kofferraums. Dann wird sie an den Füßen gepackt und in den Kofferraum gestoßen. Das Letzte, was sie noch von ihrer Umgebung wahrnimmt, ist ein einsamer Vogel, der es sich auf einem Strommast bequem gemacht hat. Dann das Schließgeräusch des Kofferraums und alles wird dunkel. Jennifer liegt auf dem Rücken. Ihre Hände sind immer noch hinter ihrem Körper gefesselt. Jennifer spürt, dass sich das Fahrzeug in Bewegung setzt. Sie bekommt Panik, kann kaum atmen. Jennifer weiß nicht, wohin der Mann sie als nächstes bringt. Vielleicht noch tiefer in die Wüste. Vielleicht will er in Ruhe zu Ende bringen, was er begonnen hat. Auf einmal hallen fast vergessene Worte in Jennifer nach. Ihre Großmutter hatte Jennifer einmal gesagt, dass sie zu Gott beten soll, wenn sie keinen Ausweg mehr sieht. Und genau das tut sie jetzt. Jennifer fängt an, lautstark zu beten. Während die Worte ungebremst ihre Lippen verlassen, braut sich in ihrem Körper etwas zusammen. Der Überlebenswille. Ein Wille, der Jennifer ungeahnte Kräfte verleiht. Sie zerrt so lange an ihrer Handfessel, bis sie das Reißen der Schnur hört. Der Druck an den Handgelenken lässt auf einmal nach. Jennifer zwängt ihre Arme jetzt vor ihren Körper. Sie tastet mit beiden Händen die Heckklappe ab und macht sich an der Innenverkleidung zu schaffen. Dann spürt sie auf einmal etwas zwischen ihren Fingern. Die Notentriegelung. Es gelingt Jennifer, den Kofferraum zu entriegeln. Für einen Moment lässt sie die Heckklappe nach oben springen, Dann zieht sie die Klappe wieder nach unten, ohne den Kofferraum vollends zu schließen. Jennifer will den Mann mit ihrem Manöver zum Anhalten zwingen. Ihr Plan geht auf. Er legt am Straßenrand eine Vollbremsung ein. Jennifer hört sein Fluchen. Sie nimmt die schweren Schritte wahr, die sich dem Kofferraum jetzt nähern. Dann ein kräftiger Schlag gegen die Haube des Kofferraums. Der Mann vergewissert sich, dass sie wirklich geschlossen ist. Jennifer hört, wie der Motor aufheult. Aber der Wagen setzt sich nicht in Bewegung, denn die Räder haben sich im Sand festgefahren. Die 19-Jährige kann zwar nichts sehen, aber ihr Hörsinn ist durch die Dunkelheit im Kofferraum geschärft. Der Mann flucht und schimpft weiter. Jennifer hört anhand der Lautstärke der Stimme heraus, wann sein Kopf nach hinten in Richtung Kofferraum gewandt ist und wann nicht. Jennifer macht sich also erneut an der Notentriegelung zu schaffen und entriegelt den Kofferraum. Sie nutzt einen Moment, in dem der Mann abgelenkt ist, zur Flucht. Es ist etwa 8 Uhr morgens, als Jennifer aus ihrem Gefängnis klettert und auf die Straße in Richtung des nahegelegenen Highways rennt. Die Wüstenstraße ist um diese Uhrzeit kaum befahren. Jennifer wittert ihre Chance, als sich ein fremdes Fahrzeug nähert. Sie streckt ihren Arm aus und greift panisch nach dem Seitenspiegel an der Seitentür. Am Steuer des Wagens sitzt ein Mann, daneben eine Frau. Jennifer rennt jetzt neben dem Wagen her, aber die beiden halten nicht an. Die Frau schreit immer wieder, los, los, los! Und der Mann tritt schließlich aufs Gas. Jennifer begreift nicht, warum das Paar nicht angehalten hat. Beim Blick über die Schulter dämmert es ihr. Der Angreifer ist ihr auf den Fersen. Er hat eine große Machete in seiner Hand. Jennifer hat an diesem Morgen unfassbares Glück. Denn es nähert sich noch ein anderes Fahrzeug. 2 junge Marines sitzen darin. Die beiden stoppen sofort und sammeln Jennifer ein. Und die fängt an, von ihrem Martyrium zu erzählen. Die beiden Männer steuern mit Jennifer die nächste Tankstelle an und begleiten sie hinein. Jennifer schämt sich, als sie die gläserne Schiebetür passiert. Sie trägt keine Schuhe, ihre Füße sind schmutzig, die Augen vom Weinen geschwollen, das Haar zerzaust. Jennifer ist in der direkten Umgebung groß geworden. Die Leute im Ort kennen sie und ihre Familie. Die Leute wissen, dass Jennifer zeitweise ohne Strom und Wasser leben musste. Eine Kindheit in Armut. Jetzt würden die Leute auch noch erfahren, dass jemand über sie hergefallen ist. Die Marines erklären dem Tankstellenpersonal, dass es sich um einen Notfall handelt. Während Jennifer in einen Nebenraum eskortiert wird und der Notruf verständigt wird, verschwinden die beiden Helfer so schnell wie sie kamen. Kurze Zeit später trifft der Krankenwagen ein. Eine Bahre wird ins Hinterzimmer geschoben. Jennifer soll sich hinlegen. Dann prasselt ein Stimmengewirr auf sie ein. Kannst du sprechen? Wie ist dein Name? Die Stimmen sind laut. Jennifer hält sich schützend die Hände vors Gesicht. Aber die Rettungskräfte schieben ihre Hände wieder beiseite. Jennifer wird auf der Bahre zum Krankenwagen geschoben. Vor der Tankstelle hat sich bereits eine schaulustige Meute versammelt. Die Polizei ist mittlerweile auch eingetroffen. Ebenso Jennifers Mutter, die telefonisch verständigt wurde. Sie lehnt Pepsi schlürfend am Streifenwagen und unterhält sich mit dem Beamten. Naja, sie ist eine Geschichtenerzählerin, hört Jennifer ihre Mutter sagen. Jennifer ruft jetzt laut nach der Mutter, sie schreit panisch, dass sie entführt wurde. Aber die Mutter straft sie nur mit einem angewiderten Blick und lässt einen bissigen Kommentar ab. Das hast du davon, wenn du trampst. Angekommen im Krankenhaus werden Jennifers Verletzungen erstmal versorgt. Ihre Handgelenke sind wund. In ihrem Nacken klafft eine blutige Bisswunde. Jennifer wird an den Tropf gelegt. Danach wird sie gynäkologisch untersucht. Den Kontakt zum eigenen Körper hat Jennifer mittlerweile vollends verloren. Sie spürt nichts mehr. Die 19-Jährige wird schließlich in einen kleinen Raum geführt, in dem 5 Polizeibeamte sie ins Kreuzfeuer nehmen. Jennifer erzählt, was ihr widerfahren ist. Sie spricht von der Pistole, den Messern, der versuchten Vergewaltigung. aber ihre Angaben werden als unglaubwürdig abgetan. Die Polizisten fahren mit ihr zwar nochmal in die Wüste, um mögliche Reifenspuren zu sichern, aber die wurden bereits zerstört. Offenbar fuhr ein Bulldozer über das Gelände und hat wichtiges Spurenmaterial zerstört. Die halbherzigen Ermittlungen verlaufen buchstäblich im Sande. Vor Stunden war Jennifer noch dankbar dafür, dass sie mit dem Leben davon kam. Mittlerweile ist sie es nicht mehr. Für Jennifer beginnt nach der Tat ein Leben mit Selbstvorwürfen und ständiger Angst. Die Angst ist da, wenn sie aufsteht. Und die Angst ist immer noch da, wenn sie sich schlafen legt. Der Entführer weiß nicht nur, wo sie arbeitet, er kennt auch ihren vollen Namen und weiß, wo sie wohnt. Denn er hat noch ihren Geldbeutel und darin befinden sich Jennifers Ausweis und ihr Führerschein. Jennifers Panik ist so groß, dass sie es nicht mehr in ihrem Bett aushält. Sie verzieht sich nachts zum Schlafen entweder unter das Bett oder aufs Dach ihres Wohnhauses. Aus Angst davor, dass der Mann sie aufspürt und plötzlich vor ihr stehen könnte. Jennifer zweifelt nach der Tat an anderen und schließlich auch an sich selbst. In den frühen Morgenstunden des 28. September 1992 wurde ihre Welt aus den Fugen gehoben. Und es sollte Jahre dauern, bis Jennifer sich wieder halbwegs sortieren kann. Ein diffuses Potpourri aus Selbstvorwürfen, Panik, Wut und anhaltenden Schlafstörungen wird zum unliebsamen Begleiter. Jennifer entwickelt eine posttraumatische Belastungsstörung. Jahrelang ist Jennifer immer wieder Patientin in psychiatrischen Einrichtungen. Manchmal kämpft sie gegen das Erinnern, manchmal gegen das Verdrängen. 1997 dann die Nachricht von der Polizei, die alles verändert. Jennifer erfährt jetzt, dass ein 32-Jähriger in Zusammenhang mit einem anderen Delikt in Chicago verhaftet wurde, der auch den Angriff auf sie gestand. Jennifer wird aufs Polizeirevier bestellt. Sie soll den mutmaßlichen Täter anhand von Fotos identifizieren. Ihr werden mehrere Polizeiaufnahmen vorgelegt. Jennifer erkennt auf einer von ihnen tatsächlich das Gesicht des Mannes wieder, der sie damals entführte und misshandelte. Er trägt ein weißes T-Shirt, sein Blick wirkt starr. Die ausdruckslosen braunen Augen springen Jennifer buchstäblich an. Sie kann den Mann klar identifizieren und reicht das Bild dem Ermittlungsbeamten, der auf der anderen Seite des Tisches sitzt. Seine Antwort erschüttert Jennifer bis ins Mark. Also dieser Mann ist ein Serienmörder. Jennifer erfährt jetzt, dass der Mann auf dem Foto nicht nur ihre Entführung gestanden hatte, sondern auch die Ermordung von 8 anderen Frauen. Andrew Udiales, ein ehemaliger Marine, der sich im Zeitraum von 1986 bis 1996 offenbar quer durch Kalifornien und Illinois gemordet hatte. Jennifer war demnach seine Nummer 5. Und die einzige, die mit dem Leben davon kam. Jennifers Gefühle fahren Achterbahn in diesen Tagen. Sie ist dankbar dafür, dass ihr Peiniger doch noch gefasst wurde. Glücklich, dass sie endlich geglaubt wird. Aber da sind auch tiefe Trauer und Schuldgefühle, die sie als Davongekommene gegenüber den anderen Opfern verspürt. Jennifer leidet unter dem sogenannten Survivor Syndrome. Ein psychologisches Phänomen, das auch unter dem Begriff Überlebensschuld bekannt ist. Es kann bei Menschen auftreten, die eine lebensbedrohliche Extremsituation durchgemacht und anders als andere überlebt haben. Der deutsch-amerikanische Psychiater William G. Niederland prägt in den 1960er Jahren den Begriff, als er die Schuldgefühle von KZ-Überlebenden damit umschrieb. Die Überlebensschuld kann sich aber auch bei Personen einstellen, die nicht selbst vom Tod bedroht waren, sondern einen nahestehenden Menschen verloren haben. Ebenso bei bestimmten Gruppen, die von Berufswegen mit Leid und Tod konfrontiert sind. Beispielsweise Polizisten, Feuerwehrleute oder Soldaten, die als Ersthelfer an Unfallorten und anderen Schauplätzen eintreffen und nicht mehr lebensrettend eingreifen können. Die Betroffenen empfinden ihr eigenes Überleben als unverdient. Sie entwickeln zermürbende Schuldgefühle denen gegenüber, die nicht gerettet werden konnten. Dies kann zum sozialen Rückzug führen. Manche entwickeln Depressionen und empfinden tiefe Ohnmachtsgefühle bis hin zur Apathie. Andere bilden auch psychosomatische Beschwerden aus. Die Überlebensschuld kann mit Angst und inneren Erregungszuständen einhergehen und andauernde Schlafstörungen begünstigen. Wie kann man dieser Traumafolgestörung begegnen? Neben Therapie und medikamentöser Begleitung können Betroffene auch Methoden zur Selbsthilfe anwenden. So gibt es Menschen, die Kraft aus sinnvollen Betätigungen schöpfen, die mit dem traumatischen Ereignis zusammenhängen. Der Grad zwischen Erfüllung und Belastung ist oft ein schmaler. Deshalb ist es umso wichtiger, die eigenen Körpersignale und Empfindungen dabei im Auge zu behalten und sich nicht zu überfordern. Jennifers Weg zur Heilung führt dennoch über die Flucht nach vorn. Sie wird zum Sprachrohr für all jene, die Odiales nicht überlebt haben. Jennifer will auf eigenen Wunsch persönlich beim Prozess gegen Odiales anwesend sein. Für die Strafverfolgungsbehörden ist ihre Präsenz vor Gericht von unschätzbarem Wert. Denn Jennifer kann den Geschworenen anschaulich vermitteln, wie es sich anfühlte, von Odiales durch die Hölle geschickt zu werden. Die Anklage setzt darauf, dass die Jury nicht nur anhand von Ermittlungsakten hört, was seine Opfer erleiden mussten. Die Brutalität und das Grauen sollen spürbar gemacht werden. Und zwar durch die Aussage einer Betroffenen selbst. Odiales trat 1982 nach seinem Highschool-Abschluss in das United States Marine Corps ein. Hier wurde er im Nahkampf ausgebildet und erlernte eine Vielzahl spezifischer Fähigkeiten, die er später ganz gezielt gegen seine Opfer einsetzte. Als seine Mordserie 1986 begann, war Odiales gerade in Kalifornien stationiert. Seine Kameraden hatten keine Ahnung, dass sie Seite an Seite mit einem Frauenmörder ihren Dienst verrichten. Odiales hat es auf vulnerable Menschen abgesehen. Frauen, die verletzlich und angreifbar waren. Die Chronologie seiner Verbrechen spricht Bände. Januar 1986. Die 23-jährige Robin kehrt nach einem Konzert auf ihrem Unicampus zurück zu ihrem Wagen. Dann wird die Kunststudentin hinterrücks von Odiales angegriffen. Er sticht immer wieder mit einem 15 cm langen Messer auf sie ein und kehrt nach der Tat zu seiner Marinebasis zurück. Die Obduktion ergibt später, dass Robin mit 41 Messerstichen getötet wurde. Juli 1988. Die zum Teil verweste Leiche von Julie wird in einer abgelegenen Wüstengegend gefunden. Odiales gab zu, die 29-jährige Sexarbeiterin in die Wüste gebracht zu haben, um Sex mit ihr zu haben. Danach erschoss er Julie mit einer Pistole Kaliber 45, die er zuvor auf seiner Marinebasis gekauft hatte. September 1988. Mary Ann, ebenfalls eine Sexarbeiterin, wird von Odiales in ein verlassenes Industriegebiet gebracht. Nach dem Geschlechtsverkehr erschießt er Mary Ann. Die $40, die er der 31-Jährigen zuvor gezahlt hatte, nimmt er wieder an sich. Odiales flieht vom Tatort und fährt zurück zu seiner Marinebasis. April 1989. Tammy, eine 18-jährige Sexarbeiterin, fährt mit Odiales in die Wüste. Nach dem Sex wird sie mit 3 Schüssen hingerichtet. Odiales zerlegt die Tatwaffe anschließend und entsorgt die einzelnen Teile an verschiedenen Orten im Land. Ballistische Untersuchungen zeigen später, dass die am Tatort gefundenen Hülsen mit denen übereinstimmen, die auch an den letzten 3 Tatorten gefunden wurden. 1991 wird der Golfkrieg-Veteran ehrenhaft aus dem Dienst entlassen. Odiales zieht zurück nach Illinois, wo er ursprünglich herkommt. In den nächsten Jahren kehrt er allerdings regelmäßig nach Kalifornien zurück, um Urlaub zu machen. Odiales mietet sich sogar einen Lagerraum in Palm Springs an, wo er Fesseln und anderes Zubehör deponiert. Seine Mordserie schreibt sich fort. September 1992. Während eines Urlaubs in Kalifornien spricht er die damals 19-jährige Jennifer an einer Bushaltestelle an. Einen Tag später lauert er ihr erneut auf und mimt den guten Samariter. Er entführt sie, fällt über sie her, aber Jennifer kann entkommen. Odiales gibt seinen Mietwagen noch am selben Tag zurück und fliegt zurück nach Chicago. März 1995. Odiales macht wieder Urlaub in Kalifornien und spricht eine Sexarbeiterin auf dem Straßenstrich an. Er fährt mit Denise in die Wüste und fällt über die 32-Jährige her. Danach erschießt er sie mit einer Pistole Kaliber 38, die er sich zuvor in einem Waffenladen besorgt hatte, und sticht mit einem Messer auf ihren Körper ein. April 1996. Die Leiche der 22-jährigen Laura wird aus dem Wolf Lake im Bundesstaat Illinois geborgen. Die Obduktion zeigt, auch die junge Sexarbeiterin wurde mit einem Messer misshandelt, auch sie wurde mit einer Pistole Kaliber 38 erschossen. Juli 1996. Erneut wird in Illinois eine Frauenleiche aus einem Gewässer geborgen. Diesmal aus dem Vermilion River. Cassandra, ebenfalls eine Sexarbeiterin, war 21, als sie misshandelt und getötet wurde. Wieder kam die Pistole Kaliber 38 zum Einsatz. August 1996. Die 22-jährige Lynn wird Odiales letztes Opfer. Er malträtiert auch sie mit einem Messer und erschießt sie mit der Tatwaffe, die er bereits bei den vorangegangenen Taten benutzte. Ihre Leiche wird später aus dem Wolf River geborgen. Der Körper der jungen Frau weist 28 Stichwunden auf. Odiales wurde offenbar vom Hass auf Frauen getrieben, wie ein unabhängiges psychiatrisches Gutachten zeigt. Er erklärt der Psychiaterin, dass, Zitat, alle Frauen dreckige Huren sind und es verdient haben, getötet zu werden. Im Gespräch mit der Psychiaterin gab Odiales die 8 Morde und das Verbrechen an Jennifer zu. Er war in der Lage, sich an die genauen Einzelheiten jeder Tat zu erinnern. Odiales offenbarte der Psychiaterin zudem, dass ihn das Leid der Opfer erregte. Er wusste noch ganz genau, welche der Frauen um ihr Leben bettelten und Sätze wie »Bitte bringen Sie mich nicht um« sagten. Das übliche Gebrabbel. So umschrieb Odiales es gegenüber der Gutachterin. Laut eigener Aussage war für ihn bereits nach dem ersten Mord klar, dass er weiter töten wollte. Odiales hat 8 Frauen in 2 verschiedenen Bundesstaaten getötet. Deshalb werden die Fälle entsprechend der zuständigen Gerichtsbarkeiten in Illinois und Kalifornien verhandelt. Obwohl in Illinois bereits 1997 Mordanklage erhoben wurde, verzögern juristische und politische Debatten den Prozessbeginn um Jahre. Eine Abschaffung der Todesstrafe steht damals zur Diskussion. Die Staatsanwaltschaft entschließt sich dennoch dazu, im Falle eines Schuldspruchs diese Form der Strafe zu beantragen. Für die 3 Morde, die Odiales in Illinois begangen hat, wird er 2002 und 2004 in gesonderten Verfahren tatsächlich zum Tode verurteilt. Die Strafen werden später allerdings in lebenslange Haftstrafen umgewandelt. Ein Gnadenakt, nach dem Odiales aber noch nicht aufatmen kann. Erst 2018 wird ihm in Kalifornien der Prozess in den anderen Fällen gemacht. Im Zuge des Prozesses wird der mittlerweile 54-Jährige von Illinois in San Quentin State Prison nach Kalifornien verlegt. Zur Verhandlung stehen 5 weitere Morde. Odiales präsentiert sich während des Prozesses in Anzug, hochgeschlossenem Hemd und Krawatte. Aber die feine Garderobe kann nicht über die Grausamkeit seiner Taten hinwegtäuschen. Das Urteil gegen ihn ergeht am 5. Oktober 2018. Es lautet auf Todesstrafe. Odiales könnte gegen das Urteil in Revision gehen, ein Recht, von dem er aber keinen Gebrauch machen wird. Freitag, 2. November 2018. 28 Tage, nachdem die Todesstrafe verhängt wurde. Bei einer nächtlichen Kontrollrunde entdeckt das Wachpersonal des San Quentin-Gefängnisses Odiales leblosen Körper in seiner Zelle. Der 54-Jährige hat sich augenscheinlich erhängt. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung gibt es nicht. Odiales konnte ein Jahrzehnt lang unbehelligt töten. Ein Wolf im Schafspelz, der mindestens 8 Frauen aus dem Leben gerissen hat. Das Gericht sah in ihm einen gerissenen, cleveren Opportunisten, der sich hinter der Fassade des Unscheinbaren tarnte. Die Chance, sich seiner persönlichen Verantwortung zu entziehen, nahm er an diesem 2. November wahr. Das letzte Leben, das er beendete, war sein eigenes. Jennifer hingegen hat überlebt und verkörpert mittlerweile das Leben. Sie hat geheiratet und ist Mutter einer erwachsenen Tochter. In den letzten Jahren war sie in zahlreichen Talkshows zu Gast und hat an mehreren dokumentarischen Projekten mitgewirkt. Außerdem hat sie eine Autobiografie verfasst, in der sie ihre schwierige Kindheit, die Entführung durch Udiales und das danach aufarbeitet. The Girl in the Treehouse, das Mädchen im Baumhaus, ist die Geschichte einer Überlebenden, die dem Grauen ins Gesicht blickte und mit viel Anstrengung den Weg zurück ins Leben fand. Das war Steigt nicht ein. Ein Podcast von Podimo. Mit mir, Alex.
Hat dir diese Folge gefallen? In der Podimo-App gibt es bereits viele weitere Folgen von Steigt nicht ein. Um jetzt direkt alle Folgen zu hören, kannst du Podimo einfach 30 Tage kostenlos testen. Den Link dazu findest du in den Shownotes.